Herzlich willkommen zu Pflegekompakt, dem Podcast des Deutschen Pflegerats. Für den heutigen Podcast treffe ich mich mit Professor Inge Eberl und wir wollen heute über aktuelle Pflegefachthemen sprechen, aus der Geschäftsstelle berichten und haben auch wieder eine Zahl der Woche und einen Klartext der Woche dabei. Mein Name ist Christine Denk und ich bin die Geschäftsführerin des Deutschen Pflegerats. Und liebe Inge, ich freue mich sehr über unser heutiges Gespräch. Wir treffen in dieser Konstellation nämlich das erste Mal aufeinander. Und ich würde jetzt an dich gleich übergeben, dass du, genau, vielleicht einige Sätze zu dir sagst und, das ist unser heutiges Thema auch, über deine Arbeit im Präsidium in den verschiedenen Fachkommissionen berichtest.
Ja, liebe Christine, ich danke dir und ich freue mich natürlich auch, mit dir heute den Podcast zu machen. Ja, ein paar Sätze zu mir. Inge Eberl, ich bin Pflegefachperson mit Fachweiterbildung Anästhesie Intensivpflege, habe Pflegewissenschaft studiert, bin Professorin für Pflegewissenschaft an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt und leite das Institut für Pflegewissenschaft am LMU Klinikum in München. Bin Vorsitzende der Deutschen Gesellschaft für Pflegewissenschaft und natürlich, was mich sehr freut, auch Mitglied des Präsidiums des Deutschen Pflegerats. Und die Themen, die mich jetzt grundsätzlich umtreiben, sind auch die Themen, die ich dann in der Fachkommission oder zu den Fachkommissionen vorstellen werde. Ist natürlich, klar, als Pflegewissenschaftlerin sind für mich natürlich Themen wie wissenschaftlich und fachlich fundierte Praxisentwicklung, Pflegequalität und zwar Messbarkeit von Pflegequalität, Personalbemessung, Skill und Grade Mix, wie muss der ausschauen, um eine bedarfsgerechte und ja auch zukunftsfähige Versorgung der betroffenen BewohnerInnen und PatientInnen mit ihren An- und Zugehörigen in den verschiedenen Versorgungssettings erbringen und gewährleisten zu können. Und das ist auch so der, würde man sagen, die Hinführung zu den beiden Fachkommissionen, die ich heute sprechen möchte. Insgesamt gibt es ja 10 Fachkommissionen mittlerweile. Es gibt ja noch mehr Gremien, aber jetzt zu den Fachkommissionen. Und ich möchte Ihnen, euch, die Fachkommission zum einen Pflegebildung und Pflegewissenschaft vorstellen. Und die Fachkommission Akutversorgung, die eigentlich mit dem Namen Pflegebedarfsermittlung im Krankenhaus gestartet ist. Aber wir haben uns mit mehr Themen beschäftigt und deswegen wird sie jetzt umbenannt in Akutversorgung, weil es auch eine Fachkommission Langzeitversorgung gibt.
Und das ist ja schon schwer verdauliche Kost oder nicht so ganz einfach verdauliche Kost, möchte ich mal sagen, worüber wir heute sprechen. Und wir haben uns aber vorgenommen, das in Häppchen zu verpacken, dass es gut verdaulich wird, also dass es gut verständlich wird, was wir hier in unseren Gremien und in unseren vielen Online-Sitzungen doch oft leider sehr erstmal beginnend auf einer theoretischen Ebene behandeln, mit dem Ziel natürlich, dass es, sei es im Bildungsbereich oder in der Versorgung oder in Personalbemessung, dann letztendlich eine praktische Konsequenz in der Versorgung hat.
Genau, weil das muss natürlich letztendlich das Ziel sein. Es ist egal, in welchem Versorgungssetting, gut, wenn wir jetzt im Akutstationären oder in der Akutversorgung bleiben, natürlich muss es pflegefachlich fundiert sein, wissenschaftlich fundiert sein. Es muss letztendlich auch mit Daten, Datenerfassung, Datenauswertung verbunden sein. Aber zugutekommen muss es im Endeffekt immer der Praxisversorgung. Und hier immer auch gedacht, sowohl natürlich für die Pflegefachpersonen, Pflegefachassistenz, das Management, das damit arbeiten muss, und die BewohnerInnen und die PatientInnen und die Betroffenen. Und es muss, und das ist natürlich dann das, was du wahrscheinlich auch mit diesem starken Tobak so nur so im Blick oder im Kopf auch hast, dass es natürlich Themen sind, die zum Teil ineinandergreifen, komplex sind, aber so runtergebrochen werden müssen, dass sie dann aber auch verständlich sind und dass sie aber auch praktikabel sind, machbar sind, sie zu erfassen. Also es geht ja hier um beispielsweise, wenn wir bei Bedarfs- oder Personalbemessung sind. Es geht ja nicht nur drum, wie viel quantitativ brauche ich an Personen, sondern es muss ja immer auf die Bedarfe, auf die Versorgungsbedarfe ausgerichtet sein. Nur das kann sein, ich habe betroffene Beispiel jetzt Patientinnen, die eher eine kurze Verweildauer in den Kliniken haben und mehr vielleicht den Bedarf der Diagnostik haben, Pflegediagnostik, wo der Pflegeprozess in sich zwar nicht so komplex ist, aber wo mehr administrativ zu tun ist, wo mehr Steuerung vielleicht von diesen knappen oder den kurzen Tagen erforderlich ist, im Vergleich jetzt zu Patientinnen, Betroffene, die lange Aufenthalte, Versorgungsaufenthalte haben oder längere, wo ich zwar mehr Zeit für die Versorgung oder für die Steuerung habe, aber wo die Patientenzustände oder die Bedarfe so gestaltet sind, dass ich schauen muss, wie viel brauche ich an akademisch qualifizierten Pflegefachpersonen, wie viel brauche ich an berufsfachschulisch ausgebildeten Pflegefachpersonen, welche Expertisen müssen die haben, möglicherweise für Versorgung von Beeinträchtigungen durch Demenz. Oder es geht um Mangelernährung, es geht um onkologische Patientinnen. Und was ist der Anteil an Pflegefachassistenz und wie muss das gut zusammenspielen? Weil je mehr Kompetenzen, das heißt nicht unbedingt mehr Personen, aber welche Kompetenzen braucht es und wie können die gut sozusagen miteinander agieren? Wie müssen Fallbesprechungen ausschauen? Wie muss Beratung ausschauen? Wer übernimmt die wann? Also im Kopf muss man natürlich haben, und das ist dann auch die Herausforderung, natürlich, die das Management in Kooperation mit den Kolleginnen vor Ort, auf den Stationen, in den Abteilungen, dann ja umsetzen muss. Diese verschiedenen Qualifikationen der Pflegefachpersonen, ihre Kompetenzen entsprechend einzusetzen auf die PatientInnenbedarfe und die Zustände. Dazu braucht's natürlich Pflegediagnostik, pflegediagnostischen Prozess, um pflegerische Diagnosen in Form von Bedarfen, Ressourcen herauszuarbeiten, die passenden Interventionen. Da kommen dann die verschiedenen Kompetenzen der Pflegefachpersonen ins Spiel. Wer ist dann entsprechend kompetent und ausgebildet für welche Interventionen? Und letztendlich dann auch, was sind denn dann wirklich die Ziele? Und hier sind wir dann bei den pflegerischen Ergebnissen. Und das heißt, es braucht dann auch diese Pflegeprozesssteuerung. Und das ist eigentlich dann die Anforderung, was du vorher auch wahrscheinlich mit der Komplexität oder mit der Herausforderung angesprochen hast, Christine, dass wir hier eben nicht das Reißbrett denken können. Ich habe so und so viel Pflegefachpersonen für so und so viel PatientInnen oder BewohnerInnen, sondern was sind deren Bedarfe? Was brauchen sie in der Zeit? Nicht alles ist eine Pflegediagnose. Und es geht natürlich dazu auch, wie ist es in der interprofessionellen Zusammenarbeit? Also was ist dann der medizinische Auftrag? Wo spielt man hier zusammen? Was ist die Zusammenarbeit mit den An- und Zugehörigen? Und was muss ich aber auch denken, vielleicht schon vor der Aufnahme? Das wird ganz oft vergessen. Nur ein Versorgungspfad beginnt ja schon, wenn er jetzt nicht notfallmäßig ist, beginnt er ja schon vor der Klinik. Und hier muss schon Pflegefachlichkeit ansetzen. Dann ist dieses stationäre Aufenthalt zu denken. Und es muss ja schon früh genug Education, Schulung, Beratung im Sinne Entlassung und Vorbereitung auf ja das, was nach dem stationären Bereich kommt. Geht zum Symptommanagement, geht zum Schmerzmanagement, geht zum Wundmanagement. Welche Hilfsmittel braucht die Person? Was müssen die An- und Zugehörigen wissen? Das heißt, wenn wir uns über Personalbemessungen unterhalten und Qualitätsindikatoren beispielsweise, dann müssen wir vorstationär denken, stationär und noch stationär. Und das in Verbindung mit den anderen Berufsgruppen.
Du hast es jetzt echt gut nochmal mit diesem Bogen zusammengefasst, wenn wir über Personalbemessung sprechen. Und zuvor hast du das ausgeführt, was ich zu Recht als harte Nuss empfunden habe oder als schwerer Tobak. Du hast ja gesprochen von den verschiedenen Versorgungsbereichen. Das kann stationär sein, akutstationär in der Klinik. Das kann ambulant sein. Das kann in der Langzeitpflege sein. Und dann hast du das Nächste eingebracht, das hatte ich jetzt gar nicht am Schirm, natürlich die unterschiedlichen Verweildauern. Ob das eine Station ist oder eine Einheit, wo viel Diagnostik passiert und zack, in einem Tag bin ich weiter. Oder ob das eine Station ist, wo Patienten für die Versorgung wochenlang vielleicht stationär liegen. Und dann die interdisziplinäre Zusammenarbeit, und wo du jetzt nochmal ins Spiel gebracht hast, das fand ich jetzt auch nochmal interessant, es fängt nicht am Aufnahmetag an, sondern in der Vorbereitung mit schon von Anfang an mitzudenken und die Nachsorge. Und ich habe mir jetzt die ganze Zeit gedacht, wo siehst du oder wo erlebt ihr in der Fachkommission, wo seht ihr da die größten Herausforderungen oder wo es noch total hapert in unserer Versorgung, wo nachgebessert werden muss oder wo wir mit unserer Pflegeprofession im System besser werden müssten?
Also das eine ist, wir müssen wirklich in der Profession, und das betrifft natürlich auch Gesundheitspolitik, weil das braucht den gesetzlichen Rahmen, wir müssen wirklich mit Experten denken, Expertinnen mit unterschiedlichen Qualifikationen. Das heißt, wir brauchen die Tandems, akademisiert, nicht akademisiert. Wir brauchen wissenschaftlich fundierte Personalbemessung. Das heißt, die kann nicht von heute auf morgen entstehen. Wir brauchen Leistungskataloge zur Finanzierung von pflegerischer Leistung und Abbildung von Ressourcenaufwand. Wir brauchen ein Management, das mit den Daten arbeitet, also mit Dashboards, wie auch immer, also dass diese pflegerischen Daten zusammenbringt mit Dienstplangestaltung, mit Karriereentwicklung. Also wie muss sie dann das Personal in den verschiedenen Settings eigentlich unterstützen, weiterentwickeln, trainieren? Und wir brauchen dieses Verständnis, dass pflegerische Versorgung ein gesellschaftlicher Auftrag ist. Das heißt, es geht nicht, Pflege als Kostenfaktor zu sehen, sondern es geht darum, das Verständnis zu haben, egal ob wir es in medizinischen Leistungsgruppen denken, im Sozialgesetzbuch 5, oder ob wir es im Sozialgesetzbuch 11 denken. Wir müssen sicherstellen, dass wir nicht in Mindestbesetzung denken, sondern dass wir Qualitätsanforderungen, Qualitätsmessung, Qualitätslevel formulieren, festlegen und eigentlich im interprofessionell denken, wie muss dann eine Finanzierung aussehen von Versorgung, wenn wir sie interprofessionell und gleichberechtigt denken. Und dann ist diese herkömmliche Zergliederung, wie wir sie haben, in die verschiedenen Sozialgesetzbücher nur ein Teil, sondern wir müssen Aufgabenfelder denken und nicht nur Einzelleistungen. Und dann schauen, was gehört in ein Aufgabenfeld Versorgungspfad von Personen mit kognitiven Einschränkungen oder mit den und den Risikofaktoren oder von mir aus auch mit den und den Erkrankungen. Aber Erkrankung, medizinische Diagnose ist nicht gleich pflegerische Diagnose. Das muss klar sein. Und dann müssen alle beteiligten Berufsgruppen, die an der Versorgung beteiligt sind, die müssen an den Tisch. Und die müssen für Personalbemessung, rechtliche Rahmen, Haftungsrecht, Leistungsrecht, müssen gleichberechtigt eingebunden sein. Und hier ist der DPR als maßgebliches Organ der Pflegeberufe auf Bundesebene die Institution, die hier an den Tisch muss. DPR arbeitet ja am Scope of Practice, aber ich denke, das macht ihr garantiert nochmal in einem anderen Podcast. Und es geht darum, uns nichts zu schenken in der Pflegeprofession, sondern das zuzulassen, was wir können. Heißt aber auch, nicht Lücken füllen mit Köpfen quantitativ, sondern eine wirklich sinnhafte, betroffenenbezogene Bedarfsplanung machen zu können. Das heißt natürlich auch, Personal zur Verfügung haben. Das heißt auch, und das betrifft sowohl uns als Profession, aber auch da braucht es Rahmenbedingungen, die Ausbildung, Studium, also Ausbildung, ob primär qualifizierend, berufsfachschulisch, Weiterbildung, ob jetzt Studium oder im Sinne von Vertiefung von Expertisen, APN, Community Health Nurse, Schulgesundheit. Sowas auch wirklich im Endeffekt als mögliche Versorgung implementieren zu können, nachhaltig implementieren zu können, nicht immer nur zu pilotieren, was wir ja zum Teil schon haben, und uns die Wirksamkeit messen lassen. Mhm. Und das heißt auch, da wo wir gut sind, zu argumentieren, warum wir gut sind, da wo wir noch besser werden können, uns zu messen und daran zu arbeiten, was müssen wir tun, um besser zu werden. Und es ist messbar. Pflegequalität ist messbar, sowohl Betroffenen bezogen, Patientinnen, Outcomes. Und da geht es nicht nur um die Zufriedenheit, sondern es geht wirklich um Indikatoren wie Schmerzmanagement, Dekubitusentstehung in den Einrichtungen, Sturz, Mangelernährung, Delirprävention. Es betrifft uns natürlich auch pflegefachbezogen. Warum verbleiben Pflegende im Beruf? Warum verlassen sie den Beruf? Oder auch dann natürlich strukturell, was muss man in den Einrichtungen tun? Welche Hilfsmittel werden gebraucht? Wir reden über KI, wir reden über Technologien, aber die müssen in die Regelversorgung, die müssen nicht im Forschungscharakter sein und immer wieder pilotiert werden und evaluiert, sondern es muss praxistauglich sein und es muss in die Regelfinanzierung oder Versorgung, und das heißt auch, die müssen finanzierbar sein und entwickelt mit den NutzerInnen.
Ich würde jetzt hier mal doch nochmal nachfragen. Du hast ganz viele wichtige, diese Zielbilder jetzt skizziert, kann man sich, finde ich, ganz gut vorstellen. Zum Beispiel wissenschaftliche Personalbemessung. Du hast von Einsatz über Dashboards gesteuert gesprochen. Du hast von Qualitätsindikatoren gesprochen, von interdisziplinärer Zusammenarbeit. Auch nochmal anders, als es jetzt passiert. Du hast von Outcomes gesprochen. Wo glaubst du, stehen wir momentan in Deutschland bei diesen Entwicklungen? Es wird sicher bei jedem Thema eventuell unterschiedlich sein, aber siehst du bei manchen eine besonders große Hürde oder eine große Chance oder manches, was schon beginnt, eben von der Pilotierung in die Regelversorgung überzugehen?
Wir sind bei ganz vielem dabei, wenn man jetzt international guckt. Wir haben aber, und auch da wieder im internationalen Vergleich, haben wir noch viel zu viel, ich würde mal sagen, nicht wirklich implementiert, also nachhaltig implementiert. Wir warten sehr natürlich aufs APN-Gesetz. Mhm. Und wo wir aber wirklich uns weiterentwickeln müssen, ist in der Primärversorgung. Und dann sind wir bei der aufsuchenden, niedrigschwelligen Beratung durch Pflegefachpersonen. Dann sind wir bei der Community Health Nurse und der School Health Nurse. Und hier sind wir im internationalen Vergleich hinten dran. Mhm. Wir müssen aber nichts erfinden. Wir können ja auch nutzen und schauen, was können wir beispielsweise aus den skandinavischen Ländern übernehmen und in unser Gesundheitssystem übertragen. Wir müssen nichts Rad neu erfinden. Diesen Fehler, und ich nenne es jetzt bewusst so, dürfen wir nicht machen, weil es wird nicht besser, was wir neu erfinden würden. Und es würde uns unnötig viel Zeit kosten, ohne dass wir bessere Ergebnisse hätten. Also das, was wir angefangen haben, wo wir, nur wenn wir APN in der akutstationären Versorgung denken, dann sind hier, glaube ich, viele schon gut dabei. Mhm. Und wenn wir Primärversorgung denken, dann müssen wir uns, ich würde mal sagen, mehr trauen auch. Und hier brauchen wir aber auch natürlich die Politik.
Das ist ein guter Stichwort. Wir brauchen die Politik. Wenn du vor dem Hintergrund deiner Fachkommissionsarbeit, und da passiert ja ganz viel in der Verschränkung von Fachkommission Bildung, Pflegewissenschaft und was du skizziert hast, Personalbemessung oder Akutversorgung, wie sie jetzt dann künftig auch heißen wird, die Fachkommission. Was würdest du dir von der Politik wünschen, was zügiger und zeitnah und vielleicht deutlicher vorangehen müsste?
Also sehr viel deutlicher muss vorangehen, dass man nicht nur an einer Schraube drehen darf, und zwar der Finanzierung. Dann muss es ehrlich gemeint sein, Prävention vor Pflegebedürftigkeit und da auch wirklich unsere Kompetenzen als Pflegefachpersonen nutzen. Wir müssen zusammen mit den anderen Akteuren an einen Tisch, niedergelassene Ärztinnen und Ärzte, soziale Arbeit, Hebammen. Das heißt, wir müssen gemeinsam daran arbeiten. Wir müssen ernst genommen werden und wir müssen als Ergänzung wahrgenommen werden. Ich habe immer so den Eindruck, manche Berufsgruppen, Akteure oder Akteurinnen haben immer die Sorge, ach so, jetzt kommt dann die Pflege und dann machen die alles. Nein, sondern das, was jede Profession kann. Und das in einen gemeinsamen Prozess und in gemeinsame Versorgungspfade. Und das zu nutzen, würde uns bei manchen weniger Geld kosten. Wir würden die Betroffenen oder auch Nicht-Betroffenen, es geht ja eigentlich um Prävention, Gesundheitsförderung, bevor was passiert ist. Das ist ja auch der Ansatz. Das heißt, wir würden auch an der Gesundheitskompetenz unserer Gesellschaft, und wir sind ja auch Gesellschaft, ist ja nicht nur so, dass wir nur professionelle Akteure sind, wir sind auch Versicherte. Und wenn man sich die aktuelle Reformen anschaut, dann ist es zu kurz gedacht. Wir müssen langfristiger denken und nicht nur, was kann ich jetzt schnell quantitativ an Zahlen verändern, sondern was bedeutet es, eine Region zu stärken, wo ich Senioren mobil halten möchte? Was bedeutet es, Kinder fit zu machen oder Zukunftsangst zu nehmen? Nur wenn wir von Krisen, Katastrophen, Hitzewellen sprechen. Also wir haben so viele Themen. Wir haben so viel Motivation. Und jetzt gilt es, keiner nimmt einem jemanden was weg, sondern wo ist das Potenzial, wenn wir es zusammen hinkriegen?
Und wir haben ja mit dem GKV, Beitragssatzstabilisierungsgesetz, da haben wir ja, möchte mal sagen, so eine Schockphase erlebt. Also all die wichtigen Themen, Primärversorgung zu denken und nicht Primärarztsystem, sondern Primärversorgung, eine echte, nicht ausschließlich fiskalisch zu denken, sondern breiter zu denken, welche Auswirkungen haben bestimmte Entscheidungen im Gesundheitswesen auf andere Lebensbereiche. Da haben wir ja diesen Schock erlebt, dass unsere Stellungnahmen, unsere Positionierungen, unser Countdown noch kurz vor Ende der Gesetzesverabschiedung des Beitragssatzstabilisierungsgesetzes gefühlt überhaupt nicht gehört wurde. Und das ging ja, glaube ich, nicht uns nur so, sondern ganz vielen Playern im Gesundheitswesen. Und letztendlich sind aus unserer Sicht da auch verheerende Entscheidungen mit verbunden gewesen, die ja schwierige Auswirkungen haben werden für die komplette Versorgung im Gesundheitswesen. Und vielleicht passt es jetzt ganz gut dazu, unsere Kampagne.
Ja, genau. Und das war ein Schock. Nicht nur jetzt für mich, sondern für viele und wie du ansprichst, auch andere Berufsgruppen. Und drum, wir brauchen ja die Gesellschaft. Wir brauchen sie auch, um uns zu stärken alle Professionen zu stärken. Und drum würde mich natürlich jetzt interessieren, klar, was treibt euch in der Geschäftsstelle noch so um? Aber eben, nur was ist jetzt aus dem Schock, ja, aus der Schockstarre, wo wir wieder erwacht sind, was passiert jetzt? Was ist jetzt geplant?
Ja, du, da erzähle ich gern davon und vielleicht ganz praktisch beginnend, wir haben Trillerpfeifen bestellt. Das ist schon mal eine Aktion gewesen. Nee, aber ganz im Ernst, das Präsidium hat sich mit den Mitgliedsverbänden, mit den 25 Mitgliedsverbänden und Organisationen, sind ja mittlerweile auch alle Landespflegeräte mit einbezogen in die Arbeit des DPR, zusammengeschlossen und Anfang August eine Kampagne gestartet mit dem Titel Deutschland, welche Pflege willst du? Das war mit ein Ergebnis aus dem Countdown, der vor der finalen Fassung des Beitragssatzstabilisierungsgesetzes gestartet war, sozusagen eine Weiterführung. Und diese Weiterführung, die bedeutet, dass mindestens einmal in der Woche ein Mitgliedsverband oder eine Organisation ihre Arbeit vorstellt. Und zwar ganz konkret aus ihrem Versorgungssetting oder aus der Praxis. Das war bisher die DGEA, die Deutsche Gesellschaft für Endoskopiefachberufe, die hat den Auftakt gemacht. Die haben ganz konkret aus ihrem Endoskopiealltag berichtet, was sie denn tagtäglich leisten und was es bedeutet, wenn sie nicht mehr da sind. Zweite Aktion war dann vom AVG, vom Anbieterverband qualitätsorientierter Gesundheitspflegeeinrichtungen. Und diese Woche wird eine dritte Organisation ihre Arbeit vorstellen. Und so wollen wir wirklich auch an die Öffentlichkeit gehen und an die deutsche Bevölkerung, an unsere Familien, an unsere Bekannten, an Menschen, die sich dafür interessieren, was wir denn mit unserer Pflege tagtäglich 7 Tage die Woche und 24 Stunden an ganz verschiedenen Ecken und Enden leisten. Und wie gesagt, der Auftakt war, 2 Organisationen haben schon Veröffentlichungen gestartet und die Aktion, die Kampagne, die geht bis zum Deutschen Pflegetag. Der ist 12. und 13. November in Berlin und wir werden bis dorthin regelmäßig jede Woche Aktivitäten und Präsentationen unserer Mitgliedsverbände posten. Und am Vortag des Deutschen Pflegetags, das ist dann der 11.11., der 11. November 2026, werden wir mit unseren Forderungen erstmalig auf die Straße gehen. Und das ist echt ein Novum, erstmalig, dass der DPR Verbände, Unterstützer um sich sammelt, auf die Straße geht und mit einer Demonstration die Forderungen auf die Straße trägt. Vom Bundeskanzleramt bis ins Bundesgesundheitsministerium. Und an dem Tag endet es beim Gesundheitsministerium, aber die Aktion mündet dann letztendlich am Deutschen Pflegetag am 12. November. Und wir sind voll engagiert dabei bei den Vorbereitungen. Wir bekommen ganz viele Signale der positiven Wertschätzung, dass das gesehen wird und dass das für wichtig erachtet wird. Und wer unsere Arbeit unterstützen möchte, guckt auf den sozialen Medien, guckt auf unserer Website, Daumen hoch, liked, repostet, was auch immer, teilt die Beiträge. Und wer in Berlin ist oder zum Deutschen Pflegetag kommt, gerne, dass ihr am Tag vorher, am 11. schon dabei seid, 14 Uhr. Genaue Informationen werden laufend eingespielt, unterstützt uns mit eurer Präsenz und unterstreicht damit auch, dass ihr diese Arbeit und diese Versorgung, was Pflege leistet, auch für wichtig haltet. Ich glaube, diese Öffentlichkeitswirksamkeit, die brauchen wir jetzt, um aufzurütteln.
Und weil du Öffentlichkeit ansprichst, also es geht ja wahrscheinlich nicht nur darum, die Profession und die Politik zu erreichen. Was habt ihr noch im Kopf dabei? Was wünscht ihr euch noch, wer erreicht also werden soll?
Die Politik haben wir ganz viel angeschrieben und das werden wir auch weiter tun, weil es unser Job ist. Mit Stellungnahmen, mit Positionspapieren, mit Eckpunktepapieren. Also diese Schiene wird bleiben. Das ist ja unsere originäre Aufgabe und Arbeit. Die Zusammenarbeit mit anderen Verbänden oder auch mit den Wohlfahrtsverbänden, da bestehen Kontakte. Diese Arbeit wird auch bleiben. Aber wir möchten jetzt wirklich an die Öffentlichkeit. Ich habe vorhin angesprochen, unsere Familien. Wir haben so viele Menschen in unserem Umfeld, die selber in Versorgungssituationen sind, die pflegende Angehörige sind, die Krankenhausaufenthalte vor sich haben, die Erlebnisse im Krankenhaus haben, wie sie denn versorgt werden. Und es kann so oder so sein, wenn ich mal vorsichtig ausdrücken möchte. Und viele oder jeder in unserem Umfeld hat jemanden, der mal in eine Pflegesituation im Alter gerät, vielleicht in der Langzeitversorgung, vielleicht aber auch zu Hause dann noch mit pflegenden Angehörigen und ambulanter Pflege unterstützt. Also ich glaube, es gibt kaum Menschen, die da völlig außen vor sind. Und die wollen wir alle ansprechen, weil natürlich die Versorgung aller betroffen ist, in allen Bereichen. Und wir wollen für Deutschland eine gute Versorgung, weil wir ein Land sind, was ein gutes System generell haben und wir ein Strukturproblem haben, ohne dass wir jetzt an der Stelle näher drauf eingehen. Aber das ist mittlerweile auch bekannt, dass sich die Strukturen in unserer Versorgung verändern müssen.
Und alles so fragmentiert ist. Es ist alles so zergliedert und wir müssen wieder dieses Verbindende hinbekommen.
Genau. Ja, Inge, wollen wir vielleicht zum Ende kommen mit unserer Zahl der Woche und unserem Klartext der Woche?
Gerne.
Dann fange ich doch mal an. Und als Zahl der Woche haben wir für diese Woche ausgewählt die Zahl 10. 10, weil wir mittlerweile 10 Fachkommissionen an Bord haben, die im Deutschen Pflegerat Themen bearbeiten. Wir sind da echt enorm gewachsen und wir hatten im Vorfeld des Podcasts mal überschlagen, wie viele Menschen, und zwar überwiegend im Ehrenamt, hier mitarbeiten. Das sind wir mittlerweile bei rund 100 Mitarbeitenden in 10 Fachkommissionen angekommen. Soweit zur Zahl der Woche.
Wow. Ja, Klartext der Woche. Wichtig ist, dass wir alle innerhalb der Profession Pflegebildung, Pflegewissenschaft, Pflegepraxis, Pflegemanagement zusammenarbeiten mit denselben Zielen und damit auch wirklich die Gesellschaft erreichen können. Und das hast du ja, Christine, jetzt in der Kampagne ja so schön beschrieben. Es soll nicht darum gehen, nur die Profession zu erreichen, sondern die Gesellschaft, die BürgerInnen zu erreichen. Denn letztendlich, was wir alle im Kopf haben müssen und immer im Blick haben müssen, der gesellschaftliche Auftrag ist, Versorgungsqualität zu erbringen in allen Professionen und für Menschen aller Altersgruppen in allen Versorgungssettings.
Das war doch ein schöner Schlusssatz für heute für unseren Podcast. Damit würde ich sagen, das war der Podcast des Deutschen Pflegerats für die Woche 35 und vielen Dank fürs Zuhören, sagen Inge und Christine. Wir freuen uns, wenn Sie auch in 2 Wochen wieder Interesse haben zu hören, was wir vom Deutschen Pflegerat berichten können. Und wenn Sie zwischendurch reingucken wollen, was es bei uns an Neuerungen gibt, mehr gibt's unter www.deutscher-pflegerat.de, auf LinkedIn, Instagram und YouTube. Machen Sie es gut. Bis bald.
Danke, Christine, und tschüss.